Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.
Herzlich willkommen zum Bredocast, dem Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Ich bin Johanna Seebauer und ich spreche in diesem Format einmal im Monat mit Medienforscherinnen und Medienforschern über ihre Arbeit. Heute ist das Thema, wir sind übrigens jetzt bei Folge Nummer 49, die letzte Folge des Jahres, also im nächsten Jahr starten wir mit der 50. Folge. Das Thema dieser Folge ist die Frage, was machen Kinder und Jugendliche online? Welche Erfahrungen machen sie, positiv sowie negativ, und wie sehen Eltern diese ganze Sache? Unser Institut war oder ist an einem großen länderübergreifenden Forschungsprojekt beteiligt, das sich mit diesem Thema befasst und hat vor nicht allzu langer Zeit Studienergebnisse für Deutschland zu diesem Thema veröffentlicht. Zwei der drei Autoren dieser Studie sind heute bei mir, Dr. Claudia Lampert und Kira Thiel. Herzlich willkommen, schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Der dritte Autor der Studie ist heute nicht da, wir erwähnen ihn trotzdem, Uwe Hasebrink, Professor Dr. Uwe Hasebrink. Genau. Ich darf euch kurz vorstellen, Claudia Lampert, du bist Senior Researcher hier am Institut. Dein Schwerpunkt ist die Frage nach dem Aufwachsen in digitalen Medienumgebungen, beziehungsweise wie digitale Medien auch den Erziehungsalltag oder Familienerziehungsalltag beeinflussen. Kira, du bist Junior Researcher, du bist noch gar nicht so lange im Institut, ich glaube,
Seit August,
genau. Also ein paar Monate und bist sofort direkt in dieses Projekt reingesprungen, weil das ja auch dein Forschungsschwerpunkt oder der Schwerpunkt deines Forschungsinteresses ist, also Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen oder Heranwachsenden, wie es so schön heißt. Okay, die Studie, besprechen wir doch mal ganz allgemein ein paar Dinge zu dieser Studie. Die Frage, die große Frage, die alles überschattet, ist, was machen Kinder im Internet? Wie geht man so eine Frage an? Wie erforscht man das? Wer ist da beteiligt? Wie viele Leute muss man da fragen, um da irgendwie ein Ergebnis zu bekommen, was gilt? Ich frage jetzt mal dich, Claudia, weil du bist schon länger da in dieses Projekt involviert und hast da wahrscheinlich einen besseren Überblick.
Also jetzt mal eine sehr gute Frage, wie erforscht man das? Es gibt ja nur noch eine Reihe von anderen Studien, die Basisdaten zur Online-Nutzung von Kindern und Jugendlichen bereitstellen. Wir hatten jetzt das Glück, dass wir im Rahmen von EU-Kids Online, das ist ein größerer Forschungsverbund, den es schon seit 2006 gibt, dass wir in diesem Jahr eine nationale Erhebung durchführen konnten, in der es um die Online-Erfahrung von Kindern und Jugendlichen im Alter von 9 bis 17 Jahren geht. Glück insofern, als dass wir Forschungsmittel bekommen haben von UNICEF, der Telekom Stiftung, der Landesmedienanstalt in Niedersachsen und dem Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest. Und das hat uns ermöglicht, dass wir eine Repräsentativerhebung durchführen konnten mit 1044 Kindern und Eltern. Das ist auch toll, dass wir die Möglichkeit hatten, beide Perspektiven damit einzubringen. Und das Großartige an der Studie ist eben auch, dass parallel zu uns oder zeitversetzt zu uns in 18 weiteren Ländern ähnliche Erhebungen stattgefunden haben. Bei einigen wurden die Eltern nicht befragt, sondern nur die Kinder. Aber gemein ist den Studien, dass sie alle einen Kernfragebogen verwendet haben, ein Kerninstrument verwendet haben, sodass wir auch in ein paar Monaten dann Daten dazu haben werden, wie unsere Daten im Kontext eines europäischen Vergleiches dann so stehen.
Also die Fragebögen waren nicht identisch, aber im Kern
schon. Also es gibt ein Core-Questionnaire, der Fragen umfasst, die tatsächlich identisch sind. Also das basiert auf einem Instrument, das wir 2010 schon im Rahmen einer europäischen Vergleichsstudie eingesetzt haben und was wir jetzt seit 2010 in mehreren Wellen sehr aufwendig überarbeitet haben und mit allen Ländern sozusagen abgesprochen haben. Und da haben wir uns dann sozusagen auf so Kernfragen verständigt zur Online-Nutzung, zu den Online-Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen, der wirklich dann in allen anderen Ländern auch eingesetzt wurde. Und jedes Land hat aber darüber hinaus noch die Möglichkeit, einerseits zusätzliche Fragen, aber andererseits auch noch weitere Module zu ergänzen, die auf aktuelle Medienentwicklung Bezug nehmen.
Also die dann auch länderspezifisch Besonderheiten erfassen.
Zum Beispiel, oder die was damit zu tun haben, ja, was einfach gerade so auch so einfach im Fokus steht oder womit man sich weiter beschäftigen will. Bei uns war das jetzt das Modul Digital Citizenship, das wir mit reingenommen haben. Das haben jetzt auch nicht alle Länder gemacht. Andere haben sich dann eher für andere Module entschieden. Zum Beispiel hatten wir noch was zu E-Health oder ja, zu weiteren Themen. Und da können wir dann jetzt aber eben dann auch sehen und uns mit anderen Ländern vielleicht dann vergleichen, die das Modul auch mit aufgenommen haben. Aber im Kern ist sozusagen dieser Core-Questionnaire, den alle Länder eingesetzt haben.
Okay. Und diese Befragung fand, glaube ich, dieses Jahr im Sommer irgendwann statt. Über 1000 Leute wurden befragt, Eltern und die dazugehörigen Kinder, über die Online-Nutzung der Kinder. Jetzt ist es so, ich habe so nachgedacht, als ich mich jetzt vorbereitet habe auf dieses Gespräch. Ich bin jetzt 31 und als ich das erste Mal online gegangen bin, da war ich wahrscheinlich so 10, 12 Jahre so um den Dreh. Und damals waren so Chatrooms das Coolste, was man irgendwie machen konnte im Internet. Also man konnte da dann mit Anonymen in so großen Chatrooms halt schreiben. Und das war es dann irgendwie auch schon. Die Kinder heute, ja, für die ist das Internet ganz normal, dass die kennen es nicht anders. Ich nehme an, Chatrooms sind jetzt nicht mehr so das, was die Kinder heutzutage machen. Was machen denn die Kinder online hauptsächlich? Ich frage jetzt mal dich, Kira.
Es gibt ja wirklich super viele Dinge, die man im Internet machen kann. Und das ist wirklich auch so einen extrem alltäglichen Aspekt hat, im Internet zu sein, zeigt sich ja auch dadurch, dass wir sehen, dass die Kinder über 2 Stunden am Tag im Internet sind, durchschnittlich, also ich glaube 2,4 Stunden. Und dabei hat
aber mobil oder am Desktop oder?
Hauptsächlich mobil, also das Smartphone stellt schon den höchsten alltagspraktischen Nutzungsaspekt dar, aber über den
Und das war tatsächlich auch, Entschuldigung, dass ich da reinkitsche, aber das war tatsächlich auch nochmal so eine starke Veränderung gegenüber der Erhebung in 2010. Damals hatten wir es mit Handys zu tun, ne? Und dann kamen irgendwann die Smartphones und die haben natürlich nochmal dazu geführt, dass sich die Online-Nutzung massiv verändert hat. Ne? Also allein vom Zugang her, aber dann auch von den Aktivitäten her, was die Kinder da machen. Und letztendlich sehen wir da eben auch sehr deutlich, dass das, was sich auch in anderen Studien so abzeichnet, dass vor allen Dingen Kommunikation und Vernetzung mit anderen über soziale Medien im Vordergrund steht. Also von daher Chatroom 2.0 vermutlich, aber und sehr vielfältige Anwendungen und Dienste, die da genutzt werden. Also es hat sich einfach wahnsinnig ausdifferenziert.
Also Social Media verwenden die Kiddies, um sich zu vernetzen, wahrscheinlich auch um für die Schule was zu recherchieren oder was gibt es noch andere?
Vieles auch, was der Unterhaltung dient, also so Plattformen wie YouTube oder Dienste, um Musik anzuhören, Spiele, was gerade bei den Jüngeren dann auch angesagt ist.
Also Spiele ist ja immer so, dass eigentlich so der Einstieg in die Online-Kommunikation, weil es naheliegend ist, dass das so das Erste ist, neben Fotos und Videos angucken, dass man dann selber auch Online-Spiele spielt und dann auch zunehmend so seinen Radius ausweitet, also dass man dann auch anfängt, sich mit anderen im Spiel zu vernetzen beispielsweise oder sich da auszutauschen, bevor man dann richtig in die, sag ich mal, in die sozialen Netzwerke geht. Das findet dann ja so mit zunehmendem Alter statt, wenn man dann auch schreiben und lesen kann und so weiter und auch so sein soziales Umfeld letztendlich auf und ausbaut und sich dann auch mit den Leuten dann über unterschiedliche Themen austauschen will.
Was ist denn heute so das Einstiegsalter? Also wann gehen die Kinder heutzutage zum ersten Mal online und kann man das sagen?
Das spricht so ein bisschen die Frage an, die du eingangs hattest, wie erforscht man das? Und das ist natürlich immer so die Frage, wie stellt man alleine die Frage? Und wir sehen halt in anderen Kontexten, wo wir qualitative Interviews zum Beispiel führen mit Kindern und Jugendlichen, dass die oftmals sehr irritiert sind von der Frage, seit wann bist du online, weil die kennen es gar nicht anders.
Nicht anders
oder
ja.
Die wissen gar nicht genau, was wir meinen. So.
Und interessant.
Es wird ja auch immer schwieriger, tatsächlich zu sagen, bist du jetzt online, wenn du eine bestimmte App nutzt oder wenn du dir was anguckst auf einem Gerät. Also das wird immer schwieriger zu erfassen, aber grundsätzlich lässt sich da schon natürlich erkennen, dass sich das Alter sehr, sehr stark nach unten verschiebt. Das hatte letztendlich vor allen Dingen mit der Einführung von Screen Devices zu tun, also Tablets und Smartphones, die so niedrigschwellig sind, dass man eben nicht lesen und schreiben können muss, sondern dass man gleich einfach irgendwo drauf drückt und dann online ist. Und dazu kommt dann noch, und das wird häufig außer Acht gelassen, dass ja auch schon Kinder online sind, indem sie zum Beispiel die Geräte von den Eltern nutzen oder auch die Eltern dabei beobachten, was sie da tun und so. Also die Kinder kommen schon sehr früh mit Online-Inhalten in Berührung.
Und ist es dann so, dass dadurch, dass die Kinder jetzt die Welt nicht anders kennen, außer mit dem Internet, dass sie das Internet dadurch besser verstehen als ihre Eltern? Ist das dann so gegeben?
Also wenn man die Eltern fragt, dann sagen die nein, wobei man da auch sehen kann, dass die Eltern von älteren Kindern auch tendenziell die Fähigkeit ihrer Kinder höher einschätzen, mit dem Internet umzugehen. Aber trotzdem schätzen sie sich eigentlich nach wie vor als kompetenter ein.
Okay, also ihr habt die Eltern und die Kinder gefragt, wie sehr sie oder wie hoch sie ihre Kompetenzen im Internet oder ihre Fähigkeiten da einschätzen.
Ja, und die Kinder schätzen sich eigentlich auch überdurchschnittlich gut ein, so, ne? Also die meinen schon, dass sie sowohl in technischer Hinsicht, aber auch im Hinblick auf die zum Beispiel Bewertung von Inhalten oder so, dass sie das eigentlich schon ganz gut im Griff haben. Wir haben natürlich jetzt nur nach Selbsteinschätzung gefragt und jetzt nicht untersucht, inwieweit das tatsächlich stimmt. Aber auch das ist ja schon sehr informativ, wie die Kinder sich selber wahrnehmen und auch, was die Eltern dann meinen. Also inwieweit die eben dann auch meinen, nee, mein Kind macht den Eindruck, als wenn es technisch so versiert ist und so kompetent ist, da muss ich mich gar nicht weiter drum kümmern. Das ist natürlich dann immer so ein eine ungünstige Schlussfolgerung, die dann dazu führt, dass die Kinder dann oftmals dann doch eher alleine gelassen werden oder dann machen können ohne und die Eltern sagen, ich kann ihnen sowieso nicht dabei helfen. Das ist ein bisschen verkürzt gedacht.
Und wenn Kinder online gehen, dann ist es ja für die Eltern oftmals so ein Grund zur Sorge oder weil Eltern nicht genau wissen, was die Kinder da eigentlich machen. Ihr habt ja auch die Kinder und Jugendlichen gefragt, welche negativen Erfahrungen sie online gemacht haben. Was ist dabei rausgekommen?
Also tatsächlich ist es ganz interessant zu sehen, weil du jetzt gerade das Stichwort Sorgen in den Raum geworfen hast, dass Eltern im Vergleich zu anderen alltäglichen Problemfeldern internetbezogene Sorgen relativ stark gewichten. Also die machen sich dann zum Beispiel mehr Sorgen darüber, dass ihr Kind im Internet von Fremden kontaktiert wird, als darüber, dass es zu viel Alkohol trinkt oder Drogen nimmt.
Internet wird gefährlicher eingestuft als Alkohol. Okay, interessant.
Genau, was aber vielleicht auch daran liegt, dass es eben eher im Alltag Thema ist und
also weil man täglich irgendwie online ist und da potenziell täglich die Gefahr hat.
Ja, und ich denke auch schon, dass die Eltern durch die allgemeine Medienberichterstattung schon sehr sensibilisiert sind dafür, was alles im Internet an Risiken lauert. Und insofern werden dadurch natürlich auch gewisse Sorgen dann geschürt. Ne?
Und was haben die Jugendlichen gesagt, was ihnen so wirklich begegnet ist an negativen Erfahrungen?
Also sehr unterschiedlich. Also wir haben offen gefragt und geschlossen gefragt. Und bei den offenen Fragen, da war es erfreulicherweise so, dass nicht so viele Kinder gesagt haben, dass sie etwas Negatives gesehen haben, was sie wirklich belastet hat. Das war schon mal sehr positiv. Aber unter den Beispielen, die dann genannt wurden, waren sehr unterschiedliche Dinge. Das reichte von Kettenbriefen bis hin zu Videos, wo Tiere gequält wurden, bis hin zu Videos von dem Christchurch-Attentat. Was habe ich noch vergessen? Nackte Personen fanden auch einige ganz schrecklich, aber natürlich nicht alle. Aber also es zeigte aber eben schon ganz gut so das Spektrum dessen, was manche Kinder als belastend empfinden, wo andere sagen würden, naja, nö, damit kann ich umgehen, das ist kein Problem. Und wir haben eben dann geschlossen verschiedene Risikobereiche abgefragt, die was mit gewalthaltigen Inhalten zu tun haben oder mit Kontaktrisiken, wo wir dann eben auch Anhaltspunkte bekommen haben, inwieweit Kinder und Jugendliche mit negativen, also oder mit Risiken in Berührung kommen.
Und die Eltern schätzen diese Gefahren, also sie bewerten diese Gefahren anders als die Kinder. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also was sich schon abzeichnet, jetzt so mal über alles hinweg gesprochen, ist, dass Eltern schon ein anderes Risikoverständnis erstmal haben als die Kinder. Das fanden wir auch nochmal für uns interessant, weil wir uns ja im Vorfeld eben auch Gedanken gemacht haben, wie fragen wir bestimmte Bereiche ab und so weiter. Und da zeigte sich dann eben schon auch, dass die Kinder manche Dinge, die wir als Erwachsene als Risiko rahmen, irgendwie doch offensichtlich anders bewerten. Das zeigte sich eben zum Beispiel sehr deutlich an dem Beispiel sexuelle Inhalte. Wo so die Erwachsenenperspektive mal ist, das ist ein Risiko und die Kinder können da irgendwie desorientiert werden beispielsweise, wo die Daten aber eher den Eindruck vermitteln, als wenn das Internet für Kinder schon eigentlich eher ein Orientierungsangebot ist im Hinblick auf sexuelle Themen und Fragestellungen, die sie im Rahmen ihrer Entwicklung beschäftigen, womit sie sich auseinandersetzen. Und gerade bei den Jungs haben wir dann gesehen, dass die häufiger mit sexuellen Darstellungen in Berührung kommen oder auch danach suchen. Und dass sie dann auch schon eher angeben, dass es ihnen gefallen hat. Also dass es jetzt nicht als belastend wahrgenommen wird, das ist bei den Mädchen ein bisschen anders, aber dass die Jungen schon noch eher Gefallen daran finden und auch das gezielt aufsuchen. Das war das eine Beispiel. Und das andere, was uns eben auch noch aufgefallen ist, ist das Thema Kontakt mit Fremden. Es gibt so diesen Bereich Stranger Danger, dass Eltern die Sorge haben, dass Kinder übers Internet von Fremden kontaktiert werden und dann aufgefordert werden, sich mit den Personen privat zu treffen, also offline zu treffen. Das ist für Eltern natürlich das Superrisiko, ne? Weil sie dann natürlich Sorge haben, dass dem Kind da was passiert. Und auch da haben wir festgestellt, dass das so ähnlich ist wie bei der Frage, wann bist du eigentlich online oder wie lange bist du online, dass das für die Kinder offensichtlich eher so ein bisschen irritierend rüberkommt, dass das irgendwie so als was Negatives gerahmt wird, weil die Kinder die Online-Medien eben gerade dafür nutzen, um sich mit anderen zu vernetzen, um sich über ihre Themen und Hobbys auszutauschen. Und da ist es ja naheliegend, dass man sich dann auch irgendwann vielleicht mal trifft, weil man über diese Themen Freundschaften und so knüpft. Und das ist natürlich toll, wenn man mal die Gelegenheit, sich dann offline zu treffen. Das heißt, es muss jetzt nicht immer der fremde, düstere, wie auch immer sein, vor den Kindern früher gewarnt wurden, sondern ja, das kann einfach eben auch einfach nur Spaß machen.
Ja, das ist schon interessant, weil wenn man, ich glaube, ich wäre da jetzt auch eher so, wenn du mir sagst, ja, fremde Leute aus dem Internet treffen, dann Also wenn Kinder das machen, dann denkt man auch eher erstmal, okay, das könnte, werden die möglicherweise entführt. Aber klar, über Online-Spiele oder über soziale Netzwerke lernen die ja auch Gleichaltrige kennen.
Ja, eben.
Was für sie total positiv sein kann.
Und also da merkt man eben auch, dass sich da nochmal viel gewandelt hat, weil die Kinder die sozialen Medien eben sehr intensiv und auch schon sehr früh nutzen, um sich mit Gleichaltrigen oder Gleichgesinnten dann auszutauschen und zu vernetzen.
War denn Cybermobbing ein Thema?
Ja, das ist natürlich auch eins der zentralen Risiken. Wir haben aber auch mit Erfahrungen aus der ersten Studie dieses Themenfeld versucht, ein bisschen breiter zu fassen. Also weil das Thema Cybermobbing auch nicht so ganz einfach ist. Allein schon so von der Begrifflichkeit her, was fasst man da drunter? Wann ist es jetzt eigentlich Mobbing? Es wird ja sehr schnell immer so dieser klassische Mobbing-Begriff so auf Cybermobbing übertragen und man sagt auch sehr schnell, da wird jemand gemobbt oder werde gemobbt und so weiter. Und wir haben halt versucht, es etwas breiter zu fassen. Also
wir haben danach gefragt, ob sie gemeines oder verletzendes Verhalten erlebt haben.
Genau, und auch gefragt, ob sie es offline erlebt haben und oder online. Und da war dann schon auch eigentlich der spannende Befund dabei, dass es eben nicht so ist, dass es jetzt plötzlich alles online stattfindet, sondern dass solche Verhaltensweisen überwiegend eigentlich immer noch offline,
auf dem Schulhof passieren,
genau, immer noch offline stattfinden, ja.
Und die Tatsache, dass Kinder Gefahren anders einschätzen als Eltern, ist das jetzt ein Grund dafür, dass die Eltern sich vielleicht keine Sorgen mehr machen müssten? Weißt du, was ich meine? Also, dass Kinder zwar die Gefahren anders einschätzen, sie aber trotzdem noch eine Gefahr für sie darstellen. Also auch wenn die jetzt sagen, ja, sexuelle Inhalte finde ich gut, die verstören mich nicht.
Du meinst, wenn die sozusagen, wenn jetzt der Eindruck entsteht, die kommen damit eigentlich klar,
ja,
dann
genau.
Muss ich mir keine Sorgen machen. Das wäre natürlich eine schöne Entlastung für die Eltern, aber wir haben darüber hinaus eben durchaus die Kinder auch gefragt, wie sie denn eigentlich mit Situationen, die für sie dann eben schon auch schwieriger sind, wie sie damit eigentlich umgehen oder wen sie dann auch als Ansprechpartner haben. Und da sieht man dann eben schon, dass die Eltern eine wichtige Rolle spielen, aber dass da durchaus noch viel Unterstützungsbedarf seitens der Eltern da ist. Und dass man wiederum den Eltern dann eigentlich auch Möglichkeiten aufzeigen sollte, wie sie dieser Unterstützung nachkommen können. Also dass es eben nicht reicht zu sagen, ach nee, die kommen doch schon damit klar, ich schätze sie sowieso als kompetent ein, ich lasse das einfach jetzt mal laufen. Also das wäre tatsächlich die falsche Schlussfolgerung, die man ziehen sollte.
Und wie war da eure Erfahrung? Reden Eltern mit ihren Kindern da intensiv drüber, was die Kinder so online machen den ganzen Tag? Oder ist das so ein Blackbox für die Eltern?
Ja, doch. Also es ist schon so, dass Eltern mit ihren Kindern auch darüber sprechen und da muss man dann auch ein bisschen unterscheiden, wie genau die Kommunikation darüber funktioniert, weil es eben so ist, dass aus den Daten so ein bisschen der Eindruck entsteht, dass Eltern da schon immer noch so ein bisschen schauen, okay, wie kann ich jetzt mein Kind für die möglichen Gefahren sensibilisieren? Und tatsächlich wäre es aber wünschenswert, wenn auch so diese gemeinsame Nutzung vielleicht so ein bisschen stärker noch integriert würde in den gemeinsamen Alltag. Oder dass man eben auch die Kinder ermutigt, neue Dinge auszuprobieren, vielleicht auch das Aktivitätenrepertoire noch zu erweitern und nicht nur Spiele zu spielen, sondern vielleicht auch mal zu gucken, okay, wie kann man das Internet für politische Partizipation oder sowas nutzen.
Also das haben wir tatsächlich bei sowohl bei Eltern als auch mit Blick auf die Frage, welche Unterstützung so Schule leisten kann, so in beiden Bereichen festgestellt, dass der Fokus, wenn dann eher dann doch auf Regeln und eher so Sicherheit und sowas liegt und weniger so auf der Frage, wie man welche Potenziale das Internet eigentlich bietet für zum Beispiel das Thema Beteiligung. Und da könnte man ja eben auch sich nochmal.
Also politische Partizipation meinst du jetzt, oder?
Zum Beispiel ist ein Thema, aber das kann ja auch eine kreative Beteiligung sein, wie auch immer. Aber im Prinzip so, dass man den Kindern auch mal aufzeigt, Mensch, was bietet das Internet eigentlich für Möglichkeiten und wofür kann ich das eigentlich noch nutzen, um meine Sicht nach außen zu tragen.
Und also ist es generell so, würdet ihr sagen, dass die Eltern eher das Gefühl haben, sie müssten ihre Kinder irgendwie im Zaum halten und das Internet reglementieren für die Kinder, anstatt dass sie sie dazu ermutigen, es zu verwenden für bestimmte Dinge?
Also der Eindruck entsteht und kommt, glaube ich, auch nicht von ungefähr, weil viele Eltern jetzt auch gar keine Idee so richtig haben, was sie jetzt noch da tun können, weil es ja eben so ist, dass aus Sicht der Eltern die Kinder ja schon eigentlich mehr machen, als sie selbst können. Also für die Eltern wirkt es vielleicht eben auch schon so, als wenn
die... Also haben die das Gefühl, dass die Kinder die Internet-Experten sind und sie selber nur so...
Schon, ja. Also gerade eben auch in technischer Hinsicht, ne? Also dass sie da viel tun. Die Eltern wissen zwar nicht, was die Kinder tun, aber sie haben den Eindruck, sie tun viel und sie kennen sich aus und die sind nutzen alle möglichen Dienste und insofern denken sie dann schon, dass sie da kompetent sind. Und da fehlt es dann natürlich auch an Ideen und Anregungen für Eltern, beziehungsweise die fehlen nicht. Es gibt ganz viele tolle Projekte und Angebote, wo Eltern sich Anregungen holen können, aber der Impuls fehlt letztendlich dann zu sagen, ach Mensch, ich setze mich mal damit auseinander, was man eigentlich mit dem Internet auch noch jenseits von Kommunikation und Spielen vielleicht machen kann.
Mhm. Stichwort Sharenting. Die Eltern sind ja auch gerade, wenn sie kleine Kinder haben und gerade Kinder bekommen haben, nicht zurückhaltend, was das Teilen in sozialen Netzwerken betrifft. Ich glaube, ihr habt ja zu diesem Thema auch gefragt, die Kinder und die Eltern, was sie von dieser ganzen Sache halten. Was waren denn da die Ergebnisse?
Also da war jetzt eigentlich das Spannende eben, dass wir diese beiden Perspektiven hatten und wo es zeigte sich schon, dass bei den Eltern der Anteil größer war, derjenigen, die gesagt haben, ne, sie haben schon mal Bilder von ihrem Kind geteilt, ohne es um Erlaubnis zu fragen. Bei den Kindern fiel er ein bisschen niedriger aus, was auch verständlich ist, weil die Kinder mitunter manchmal gar nicht wissen, was ihre Eltern da noch alles geteilt haben und so. Also das konnte man schon ganz schön sehen. Und bei den Kindern haben wir eben auch noch gefragt, wie sie das eigentlich finden. Und da zeigte sich eben schon, dass die Kinder, auch wenn es jetzt nicht so viele waren, die davon betroffen waren, aber dass die Kinder das jetzt nicht unbedingt gutheißen oder nicht alle Kinder es gutheißen, dass die Eltern das tun und dass schon auch einige verärgert sind, dass die Eltern das machen, ohne sie zu fragen oder dass sie auch dann gebeten haben, Inhalte wieder runterzunehmen. Ne? Und es war für uns jetzt auch nochmal ein ganz spannendes Ergebnis, einfach dahingehend, dass das für uns so ein Hinweis darauf ist, dass zum Beispiel eben auch eigentlich durch vielleicht unbedachtes Verhalten jetzt von Eltern auch ungewollt letztendlich Risiken für Kinder entstehen können, weil ja eben die Eltern dann diejenigen sind, die Bilder ungefragt im Netz teilen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo man wirklich nochmal stärker Eltern sensibilisieren sollte. Nicht nur Eltern, sondern auch, also eigentlich alle Internetnutzerinnen und Nutzer, dass es sich nicht gehört, Bilder von anderen einfach so zu teilen. Aber ja, ich glaube, bei Eltern und Großeltern wäre es gut, sie einfach nochmal besonders dafür zu sensibilisieren. Und ich sehe es auch ein bisschen als Chance, auch da mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Jetzt vielleicht noch nicht mit den ganz Kleinen, logisch, aber das ist ja manchmal ein bisschen schwierig. Aber dass man das auch mal als Anlass nimmt, um jetzt in der Familie darüber zu diskutieren, wie geht man eigentlich mit persönlichen Inhalten auch um. Und das ist ja gleichzeitig dann auch wiederum eine Strategie oder ein Ansatz, um Kinder auch dafür zu sensibilisieren, wie sie sich eigentlich korrekter im Internet dann verhalten.
Mhm. Vielleicht noch eine Abschlussfrage. Wenn ihr beide jetzt so eine Handlungsempfehlung geben müsstet für Eltern oder auch die Kinder, wie man das Internet gemeinsam gut nutzen kann, wie würdet ihr das beschreiben?
Also ich würde sagen, ein Tipp ist auf jeden Fall, als Eltern Gesprächsbereitschaft zu signalisieren, also auch den Kindern das Gefühl zu geben, dass egal was passiert ist, sie in den Eltern auf jeden Fall einen Ansprechpartner haben. Einfach so als soziale Unterstützer aufzutreten, dass falls dann aus den Risiken doch mal irgendwie eine Schädigung entsteht, ja, dass dann eben Hilfe da ist und dass man nicht alleine damit umgehen muss.
Das ist ein ganz zentraler Punkt, weil wir in anderen Kontexten auch so von Kindern und Jugendlichen gehört haben, dass die sich oftmals eben nicht an Eltern wenden und sagen, oh, mir ist, ich habe das gesehen im Netz oder im Klassenchat beispielsweise in einer WhatsApp-Gruppe oder ich bin da und damit nicht klargekommen oder ich habe das gemacht und das war vielleicht nicht gut. Da trauen sie sich oftmals sich an ihre Eltern zu wenden, einfach weil sie Angst haben, dass ihnen entweder das Handy weggenommen wird oder dass sie den Dienst nicht mehr nutzen dürfen, weil sie ihn vielleicht sowieso eigentlich noch nicht nutzen dürfen, weil sie zu jung sind oder so, ne? Aber das heißt, sie müssen eigentlich immer irgendwie damit rechnen, dass das sanktioniert wird und dass ihnen dann der Kommunikationsweg versperrt wird, weil die Eltern vielleicht nicht anders wissen, wie sie da verhalten sollen. Und insofern ist es ganz wichtig, dass die Eltern da offen sind und eben erstmal sich das anhören und dann versuchen, da auch gemeinsam mit dem Kind eine Lösungsstrategie zu entwickeln, um das Kind dabei dann eben auch zu unterstützen, mit dieser Situation dann klarzukommen. Ne? Und gleichzeitig ist es eben auch so, dass die Eltern auch offen sein sollten und auch Interesse zeigen sollten an dem, was die Kinder mit den Geräten machen. Und gar nicht mal im Sinne von Kontrolle, sondern einfach auch so ein bisschen im Sinne von Teilhabe am Leben des Kindes. Auch wenn die Kinder natürlich ihre Räume suchen und brauchen und auch das manchmal zu viel finden, wenn die Eltern alles irgendwie wissen wollen, geht es vor allen Dingen darum, Interesse zu zeigen, ne? Und auch mal nachzufragen und auch da offen zu sein. Und wenn man zum Beispiel was in der Medienberichterstattung aufschnappt und selber vielleicht Sorge hat, was das ist und so, dass man das Gespräch mit den Kindern sucht und sich mal Sachen erklären lässt, ohne das gleich zu bewerten oder gar abzuwerten, sondern da auch offen zu sein und sich damit auseinanderzusetzen und einfach mal zu versuchen zu verstehen, was die Faszination von digitalen Angeboten für Kinder und Jugendliche ausmacht, weil man eigentlich immer da an den Äußerungen der Kinder dann merkt, was ist eigentlich das, was die Nutzung ausmacht. Ist es eher die Vernetzung mit anderen? Ist es eher ein thematisches Interesse? Ist es eher Langeweile, Probleme in anderen Bereichen, die versuche mit der Online-Nutzung zu kompensieren? Was auch immer. Also man erfährt wahnsinnig viel einfach darüber, indem man einfach mal offen und neugierig nachfragt.
Das finde ich, ist jetzt ein sehr schönes Schlusswort gewesen. Ich glaube, das lassen wir jetzt einfach so, oder?
Von mir aus gerne.
Dann sage ich mal danke, Claudia und Kira, für diese erhellenden Einsichten in die Kindermedienwelt. Die Studie ist auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt und ist auch auf unserer Webseite zu finden, leibniz-hbi.de. Genau, wir verabschieden uns. Bleiben Sie uns gewogen. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.